Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So heißt es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Doch jeder Krieg und jede Krise zeigt immer wieder, wie verletzlich und gefährdet die Menschenrechte sind. Mechthild Harting, Journalistin bei der FAZ, spricht in dieser Folge von Literatur und Politik mit Angelika Nussberger darüber, was das Recht gegen Macht und Gewalt ausrichten kann.
Die Menschenrechte, Geschichte, Philosophie, Konflikte, so lautet der Titel eines kleinen Breviers, das Angelika Nussberger, Professorin für Verfassungsrecht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Köln verfasst hat. Ursprünglich für den CH Beck Verlag in der Reihe Wissen und nun in einer Sonderedition für die Zentrale für politische Bildung. Und noch einmal ergänzend zur Person von Frau Nussberger ist zu sagen, dass sie von 2011 bis 2019 Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, davon 3 Jahre dessen Vizepräsidentin war. Frau Professor Nussberger, das Thema Menschenrechte beschäftigt Europa bereits seit Jahrhunderten. Sie nennen in Ihrem Buch die Magna Carta aus dem Jahr 1215, also vor 807 Jahren, als den nachweislichen Einstieg der Europäer in dieses Thema. Und das Thema lautet, wie Sie schreiben, damals wie heute, wie Macht und Machtausübung durch Recht eingehegt werden kann. Das ist Ihre Formulierung. Also es ging zunächst um die Eindämmung von Macht durch den Herrscher und später durch den Staat. Wenn wir in diesen Tagen jetzt über Menschenrechte sprechen und noch mehr über ihre Missachtung und Verletzung, hat jeder von uns, glaube ich, sofort den Ukraine-Krieg oder besser wohl den Russland-Krieg gegen die Ukraine vor Augen. Ist dieser militärische Überfall ein Beispiel dafür, wie Menschenrechte missachtet werden?
Ja, das kann man so sagen. Das ist ein Beispiel, wie nur noch die Interessen des Staates gelten und die Interessen und die Rechte der einzelnen vollständig negiert werden. In alter Zeit hat man immer gesagt, unter den Waffen schweigen die Gesetze. Das sieht man heute nicht mehr so, sondern ganz im Gegenteil. Man sagt, auch wenn es zur Gewaltausübung wie in militärischen Konflikten kommt, auch dann oder gerade dann geht es darum, die Rechte der Einzelnen zu schützen. Nur das sehen wir natürlich gleich, wenn wir auch an die Bilder denken, die wir nun Tag für Tag bekommen, dass Theorie und Praxis auseinanderfallen, dass es eben nicht möglich ist, die Rechte der Zivilisten hier ausreichend zu schützen und dass dann nur bleibt, hinterher diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die hier Rechte so grundlegend verletzen.
Aber mein Gedanke wäre nochmal, ist das nicht ein Sonderfall? Sind die Menschenrechte nicht immer der Gedanke, dass man den Einzelnen schützt gegen Übergriffe eines eben meistens totalitären und diktatorischen Staates, aber dessen Bürger man ist? Ist wirklich dieser Kriegsfall auch, gilt da genauso diese Definition, dass Menschenrechte gelten müssen und sie verletzt werden können?
Da haben Sie recht, dass das nicht immer so gedacht worden ist. Ursprünglich sind die Menschenrechte, wie Sie sagen, entwickelt worden, damit der Einzelne, die Einzelne sich gegen die Macht des eigenen Staates schützen kann. Und für den Kriegsfall hat man das sogenannte humanitäre Völkerrecht entwickelt, schon im 19. Jahrhundert, dass man sagte, auch bei Gewaltausübung ist nicht alles möglich. Auch der Krieg muss Regeln haben, Zivilisten müssen geschont werden. Das war das humanitäre Völkerrecht. Aber mittlerweile, seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, als diese Menschenrechtsbewegung sehr stark geworden ist, sagt man eben gerade auch im Krieg, müssen die Rechte geschützt werden, die Menschenrechte geschützt werden, und zwar auch gegen den Angreiferstaat. Also in dem Fall die Rechte der ukrainischen Bürger nicht nur gegen den ukrainischen Staat, der sie im Prinzip beschützen muss, sondern auch gegen den russischen Staat, der hier übergriffig wird. Beispielsweise hat der Straßburger Menschenrechtsgerichtshof Fälle zu quasi allen Konflikten der letzten Jahre entschieden, beispielsweise zum Georgienkrieg 2008. Oder auch zum Tschetschenienkrieg, der natürlich ein innerrussischer Krieg war, in dem er jeweils auf die Einhaltung der Menschenrechte gepocht hat.
Aber das ist ja, wie Sie es darstellen, doch eine für uns heute, jedenfalls in der Stimmung, in der wir derzeit im Moment sind, mit der Empörung, wie wir diesen Übergriff begleiten, unbefriedigend, wenn man sagt, ja, es werden die Menschenrechte verletzt, wir sehen es alles, wir wissen es alles, aber letztendlich kann man gar nichts tun.
Das ist immer die Grenze des Rechts, wenn jemand das Recht eben missachtet. Putin hat ja mit dem Angriffskrieg auch die UN-Charta und das Aggressionsverbot grundlegend missachtet. Wenn man das Recht einfach wenn man die Regeln nicht mehr einhält, dann kann das Recht mit seinen Mitteln, mit den Mitteln der Sprache, nichts mehr ausrichten. Dann herrscht eben die Gewalt und das ist genau der Punkt, an den wir jetzt gekommen sind und wo wir auch durchaus frustriert sind, weil wir eben die Grenzen dessen sehen, was wir erreichen können.
Also da verlässt es wirklich ihr Terrain und das ist dann eigentlich eine militärische Frage oder eine diplomatische Frage, politische Frage.
Ja, das ist dann letztlich eine militärische, politische und diplomatische Frage. Man hat natürlich dieses Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir tatsächlich einen Kriegsverbrecherprozess hatten. Das in dem Fall waren es eigentlich nicht klassisch Menschenrechtsfrage, nicht als solche gedacht, sondern eben Verletzung humanitären Rechts, Verletzung der Pflicht zum Frieden. Dass wir da tatsächlich Verantwortung erreicht haben mit einem Gerichtsverfahren. Aber das war natürlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein mit Blick auf die unendlich vielen Menschenrechtsverletzungen, die damals passiert sind. Danach war genau die Bewegung zu sagen, man muss eben anders denken, man darf dem Staat diese Übergriffe nicht zugestehen. Und dann war ja eben gerade nach dem Zweiten Weltkrieg die Menschenrechtsbewegung sehr intensiv geworden. Man hat auf der Ebene der Vereinten Nationen 1948 und dann auf europäischer Ebene 1949 entsprechende Verträge ausgearbeitet.
Und diese Verträge, was Sie alles in Ihrem Buch, in diesem Brevier wunderbar auch erklären, ist also am 4. November 1950 ist die Europäische Menschenrechtskonvention als völkerrechtlicher Vertrag im Rahmen des 1949 gegründeten Europarats ausgearbeitet worden und ist 4 Jahre später in Kraft getreten. Und zu dieser Menschenrechtskonvention hat damals eben schon sozusagen als Kontrollinstanz und Überwachung hat man den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg installiert. Und diesen Vertrag haben 47 Nationen unterzeichnet und auch Russland. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man heute erlebt, wie Russland vorgeht und dass diese Nation 1950 in Europa diesen Vertrag unterzeichnet hat, dass sie Menschenrechte Einhalt wollen und sich auch dem Gericht stellen werden, falls es nicht geschieht?
Ja, also 1950 hat Russland den Vertrag natürlich nicht unterschrieben. 1950 begann gerade der Kalte Krieg und er wurde zu der Zeit gerade auch gleich sehr frostig. Und die Menschenrechte waren eigentlich in den 50er Jahren tatsächlich etwas, was Europa gespalten hat. Der Westen sagte, man müsse eben diese klassischen Menschenrechte, wie sie aus der Magna Carta, aus der französischen Menschenrechtserklärung, aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung überliefert sind, die müsse man nun nicht nur national, sondern international schützen mit derartigen Verträgen, während der Ostblock, wie es ja damals hieß, dominiert von der Sowjetunion, sich dem entgegengestellt hat und gesagt hat, nein, der Kapitalismus zerstört die Gesellschaft und man muss ganz anders ansetzen. Also es waren damals absolute ideologische Fronten und die Aufzeichnung oder die Ausarbeitung der Europäischen Menschenrechtskonvention war auch gedacht, um die Werte des Westens gegen den Osten zu halten. Nun hat sich aber die Geschichte so entwickelt, dass der Kalte Krieg zu Ende gegangen ist mit dem ideologischen Niedergang auch dieser kommunistischen Idee und dass dann nach 1990 die Staaten des ehemaligen Ostblocks eben diesen Wertekatalog annehmen wollten. Die waren begeistert davon. Und ein Staat nach dem anderen aus Osteuropa hat die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert. Russland war tatsächlich dabei. Damals sprach Gorbatschow und dann auch Jelzin vom Aufbau eines gemeinsamen europäischen Hauses. Man hat den Antrag gestellt auf Aufnahme in den Europarat, aber der Europarat war sehr kritisch gegenüber Russland und dachte, dass Russland nicht in der Lage sei, diese Menschenrechtsverpflichtungen, diese Vertragsverpflichtungen tatsächlich einzuhalten. Man hat das Verfahren verzögert. Es war auch die Zeit des ersten Tschetschenienkriegs. Man sagte, man kann keinen Staat aufnehmen, der einen derartigen Krieg führt. Aber dann am Schluss hat eben doch der politische Wille, Russland lieber in den Kreis der europäischen Staaten integriert zu sehen, überwogen und man hat Russland aufgenommen. Russland hat dann die Konvention ratifiziert, die ist 1998 in Kraft getreten und sie ist jetzt vor ein paar Tagen, also vor ein paar Wochen im Rahmen des Konflikts, ist Russland aus dem Europarat ausgeschlossen worden am 16. März. Nach dem Vertrag gilt die Konvention jetzt noch 6 Monate weiter bis zum 16. September und dann ist Russland kein Mitglied dieses Menschenrechtsschutzsystems mehr.
Vielen Dank für diese Information. Aber dennoch heißt es ja, Russland hat darauf gedrängt. Gut, Sie haben es erklärt, es ist eine andere Zeit dann in der russischen Geschichte gewesen, dass man gesagt hat, mit Gorbatschow und Jelzin, man öffnet sich mehr oder versucht ein Einvernehmen mit dem Westen. Dennoch bleibt ja so ein bisschen das hängen, dass man denkt, da unterschreibt ein Staat, drängt sogar zu unterschreiben. Und Putin als Nachfolger an der Staatsspitze fühlt sich dem aber doch gar nicht verpflichtet. Wie viel Wahrhaftigkeit ist eigentlich dabei, wenn Länder so Deklarationen unterzeichnen?
Also darüber denkt man jetzt natürlich sehr viel nach, aber ich möchte es doch nicht alles negativ sehen. Ich denke, dass die Mitgliedschaft in diesem Menschenrechtsschutzsystem für die Bürgerinnen und Bürger Russlands durchaus etwas gebracht hat. Es war das erste Mal, dass man wirklich Menschenrechte auch verteidigen musste, dass Russland auf der Anklagebank saß vor dem Europäischen Gerichtshof, dass es hieß, es hätte etwa die Rechte der Zivilbevölkerung im Tschetschenienkrieg verletzt, in dem Menschen einfach verschwunden sind und sich niemand drum gekümmert hat, sie wieder zu finden, oder dass die Haftbedingungen in russischen Gefängnissen unmenschliche Behandlung darstellen würde. All diese Fälle, oder dass es willkürliche Verhaftung gäbe, dass die Meinungsfreiheit unterdrückt würde, weil Menschen, die auf die Straße gehen, sofort inhaftiert werden. All diese Fälle wurden plötzlich in der Weltöffentlichkeit gezeigt und wurden vor einem Gericht verhandelt. Und Russland musste sich verteidigen in dem Sinn. Von daher glaube ich, dass diese 24 Jahre, in denen Russland in diesem Mechanismus mitgemacht hat, und es hat tatsächlich mitgemacht, also sie haben alle ihre Pflichten im Prinzip erfüllt, dass diese doch nicht verloren sind. Auch wenn wir jetzt natürlich, ich sagte es schon mal, frustriert sind, weil der Mechanismus nicht das gebracht hat, was wir erhofft hatten, nämlich den Zusammenhang von Menschenrechten und Frieden, dass ein Staat, der in ein solches System eingebunden ist, dann auch nicht Gewalt gegen einen anderen Staat ausüben würde. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Es hat sich auch nicht die Hoffnung erfüllt, dass man eine Entwicklung zu einem autoritären Regime und dann zu einer Diktatur würde verhindern können. Aber ich will trotzdem betonen, dass es am Anfang nicht nur naiv war, Russland aufzunehmen, sondern dass es in der Tat auch positive Ansätze gab.
Aber wie Sie es darstellen, ist denn dann der Ausschluss richtig zu sagen, man kann jetzt Russland da nicht mehr weiter dabei haben? Hätte man nicht sagen müssen, nein, das ist ganz wichtig, dass man sie dabei hat, um sie eben vor Gericht stellen zu können?
Das war die Diskussion über 20 Jahre, dass man immer gesagt hat, besser drinnen oder besser draußen, weil natürlich eine Gemeinschaft, die sich als Wertegemeinschaft versteht, auch darauf achten muss, dass alle die Werte irgendwie einhalten. Und wenn man dann einen Staat hat, der sie komplett negiert, aber trotzdem mit am Tisch sitzt, dann wird das für das Ganze irgendwann sehr problematisch. Und von daher hat man dann, als es wirklich nicht mehr ging, nach den Bombardements, aber wirklich auch erst nach dem Beginn der Bombardements, diese Entscheidung getroffen. Russland hat dann reagiert und gesagt, der ganze Europarat sei sowieso von der NATO unterminiert. Das heißt, da ist dann schon an der Sprache deutlich geworden, dass es überhaupt keine Gemeinsamkeiten mehr gibt, um hier zusammenzuarbeiten. Und auch die russische Zivilgesellschaft, die dadurch ja geschützt worden ist und mit der wir seither natürlich viel diskutieren, die sagen, dass dieser Schritt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr diskutabel war, dass er sein musste.
Und hatten Sie denn, Sie sind ja wirklich sehr dicht als Richterin auch dabei gewesen, hat sich das ein bisschen angekündigt, dass Russland diese Entwicklung nimmt in Ihrem Buch, das ja verfasst wurde, bevor wir überhaupt nur ahnen konnten, dass es jemals so einen Krieg geben würde, haben Sie eigentlich auch schon darauf hingewiesen, dass eben, Sie schreiben da, dass trotz fast identischer Menschenrechtsgarantien große Diskrepanzen gibt zwischen Ost und West und dass im Osten die Menschenrechtsidee vielfach mit der Entdeckung von LGBTQI-Rechten und damit also westlicher Dekadenz gleichgesetzt wird. Also das haben Sie ja schon im vergangenen Jahr geschrieben. War das zu spüren etwas, dass sich da ein Wandel tut, dass man Menschenrechte doch aus russischer Sicht anders sieht? Der Staat Russland?
Ja, das war absolut zu spüren. Also wie gesagt, Russland ist 1998 beigetreten. 2002 kamen dann die ersten Urteile zu Gefängnisbedingungen, zu nicht umgesetzten Urteilen, bei denen Russland verurteilt worden ist, die eigentlich positiv aufgenommen worden sind in Russland, dass man gesagt hat, okay, da sieht man, dass man etwas reformieren muss. Man hat auch die Kompensationszahlungen gezahlt. Aber ich würde sagen, ein erster Wendepunkt war der russisch-georgische Krieg. Und dann der entscheidende Wendepunkt war dann die Wiederwahl Putins, die ja dann auch sehr umstritten war, wo es Massendemonstrationen gab. Von diesem Zeitpunkt, das war dann so 2011, 2012, hat sich das Blatt wirklich gedreht und war nicht mehr wirklich kooperativ. Man hat noch mitgemacht, aber man hat eben versucht, propagandistisch gegen den Gerichtshof Stellung zu beziehen. Und da kommt nun auch diese Entwicklung, die Sie ansprachen, dass man die Rechtsprechung des Gerichtshofs, mit der er die LGBTQ-Rechte auch hochgehalten hat, dass man die verabsolutiert hat und quasi behauptet hat, der Gerichtshof würde sich ja nur um diese Rechte kümmern. Und auf Russisch heißt Europäischer Gerichtshof Jewropejski Sud, und daraus hat man dann Gayropejski Sud gemacht, also der Gerichtshof, der für die Gay Rights nur zuständig ist. Und das findet in der russischen Gesellschaft nach wie vor keine große Aufnahme, und da hat man wirklich dann eine Abwendung vorbereitet. Der nächste große Schritt war dann die Okkupation der Krim. Und dass die Menschenrechte derer, die auf der Krim sind, praktisch nicht mehr schützbar waren. Dann gab es einen Interstaatenfall zwischen der Ukraine und Russland. Und ab diesem Zeitpunkt kann man wirklich beobachten, dass die Menschenrechtssituation in Russland sich massiv verschlechtert hat und dass dann auch die Urteile des Gerichtshofs keine große Wirkung mehr hatten, weil der Russland sich dann vorbehalten hat, zu sagen, einzelne Urteile nicht vollstrecken zu wollen. Und dieses quasi Widerspruchsrecht gegen die europäische Rechtsprechung 2020 dann sogar in die russische Verfassung geschrieben hat.
Wir diskutieren ja im Augenblick ganz viel und vielleicht auch ganz aufgeregt. Hätten wir das nicht mehr ahnen können, was sich da, ich sage es mal salopp, zusammenbraut? Jeden Tag haben wir Meldungen, Vorwürfe an frühere Bundespolitiker, dass sie naiv vorgegangen wären. Wenn Sie das so schildern, denkt man, ja, man hätte mehr ahnen können, dass sich dort ein anderer Geist breit macht als der, auf dessen Grundlagen wir uns eigentlich stützen, oder?
Ja, aber auch im Rückblick muss ich sagen, auch wenn es uns bewusst war, dass die Situation sich permanent verschlechtert, war die Preisfrage, was hätte man denn tatsächlich tun können? Man hat es beobachtet, es gab zum Beispiel ein Gesetz über die ausländischen Spione, dass diejenigen, die sich in NGOs engagiert haben und Gelder aus dem Ausland bekommen haben, dass die auf jedes Schriftstück draufdrucken mussten, wir sind ausländische Spione, was in Russland einen sehr negativen Klang hat als Bezeichnung. Und was auch für die betroffenen NGOs damit verbunden war, unglaublich viel bürokratische Formulare ausfüllen zu müssen. Und wenn sie irgendeinen kleinen Fehler gemacht haben, standen sie gleich mit einem Fuß im Gefängnis. Diese Entwicklung hat man sehr genau gesehen und kritisiert, aber man konnte ja nicht eingreifen. Das heißt, man war sich dessen bewusst. Aus der Politik hätte man natürlich, was jetzt diskutiert wird, energiepolitisch etc., hätte man natürlich eine andere Richtung einschlagen können. Aber die Menschenrechtsentwicklung ansonsten konnte man eigentlich von außen nur kritisieren. Man konnte Urteile haben, die Russland verurteilt haben. Aber da war die Dynamik so, dass man es nicht aufhalten konnte. Also auch im Rückblick könnte ich nicht wirklich sagen, man hätte etwas tun können auf dieser Ebene jetzt, der Menschenrechtsrechtsprechung, was diesen Prozess gestoppt hätte. Man hätte Russland natürlich ausschließen können, vielleicht zum Zeitpunkt der Okkupation der Krim, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass dann die Zivilgesellschaft noch schutzloser gewesen wäre all die Jahre.
Mhm. Russland ist nicht das erste Land, das die Menschenrechte mit Füßen tritt. Es ist immer wieder in Staaten vorgekommen, und Sie haben unter der Überschrift Menschenrechte als Kriegsgrund aufgeführt, wie sehr dann in solchen Augenblicken überlegt wird, bei den Vereinten Nationen insbesondere, wie geht man dann vor? Gibt es einen Grund zu sagen, man muss Krieg führen, man muss eingreifen in ein Land, wo man im Interesse der Menschen und für die Menschenrechte was tun müsse? Und Sie schreiben von einem ganz schwierigen Balanceakt, der es für die Vereinten Nationen war und unter welchen Bedingungen genau definiert wurde, wann ein militärischer Eingriff zum Schutz der Menschenrechte akzeptabel ist. Und Sie haben die Einsätze als Beispiele genannt, Somalia 1995, Kosovo 1998 und 2018 in Syrien. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Was für eine Gratwanderung ist das? Vielleicht können Sie uns das nochmal näher beschreiben.
Ja, also das nennt man die humanitäre Intervention, und das ist sicherlich eins vom umstrittensten im Völkerrecht. wenn man eben massive Menschenrechtsverletzungen in einem anderen Staat sieht, dann kann man, und darüber haben wir jetzt ausführlich gesprochen, mit Worten, mit Verträgen, mit Kritik nichts mehr wirklich ausrichten. Dann bleibt eigentlich nur noch die militärische Gewalt, um zu sagen, man muss etwas tun, um die Menschenrechte zu schützen und um diese schrecklichen Verletzungen zu stoppen. Auf der anderen Seite kommt eben mit der Anwendung von Gewalt auch wieder Gewalt, das heißt, es werden auch Menschenrechte eben dadurch wiederum verletzt. Außerdem ist es eben ein Problem der kleinen und der großen Staaten. Man kann eher bei einem kleinen Staat, der eben militärisch nicht entsprechend Widerstand leisten kann, eine humanitäre Intervention planen, während eben, und das ist das Dilemma jetzt Russland gegenüber, wenn man eine humanitäre Intervention jetzt befürworten würde, gegenüber Russland könnte das eben mit einem Dritten Weltkrieg verbunden sein. Die humanitäre Intervention will man deshalb völkerrechtlich eigentlich immer noch an eine Entscheidung des Sicherheitsrats binden. Das war Boutros Ghali, der da sehr viel auch dazu versucht hat klarzustellen. Die NATO-Intervention in Serbien-Kosovo war ohne einen Sicherheitsratsbeschluss, weil sich dem Russland eben widersetzt hat. Und genau diesen Punkt hat ja Russland jetzt auch verwendet, um zu sagen, es dürfe seinerseits die russischsprachigen Bürger in der Ukraine vor einem vermeintlichen Genozid mit Waffengewalt schützen. Also da wurde dieses Argument genau auf den Kopf gestellt und in absurder Weise eingesetzt. Deshalb ist man eben sehr vorsichtig, Menschenrechte mit Gewalt schützen zu wollen. Und im Völkerrecht ist es eigentlich im Grundsatz immer noch nicht als eine rechtmäßige Handlungsweise anerkannt. Es wird darum gestritten, gerungen und wir sehen, dass es eben vor allem auch missbraucht wird.
Verstehe ich das aber richtig, dass der ukrainische Präsident Selenskyj fordert, dass eigentlich Europa da nicht zuschaut bei diesen oder die Welt nicht zuschaut bei diesem Übergriff aus Russland und die Menschen in der Ukraine schützt? Er fordert das doch, oder?
Ja, er fordert das und im Prinzip, wenn jetzt Russland nicht Russland wäre, sondern Russland ein kleiner Staat wäre, wie damals Serbien, würde ich davon ausgehen, dass man politisch sich auch dafür entscheiden würde. Aber in der Konstellation, dass man es eben selbst mit einem Sicherheitsratsmitglied zu tun hat, mit einem atomar bewaffneten Staat, im Hinblick darauf schreckt man davor zurück.
Und noch ein letzter Schritt ist, dass der amerikanische Präsident und in den letzten Tagen auch Großbritannien den Ausschluss Russland aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gefordert hat. Was ist das für ein Schritt? Wie bewerten Sie den?
Ja, das ist ein ähnlicher Schritt wieder wie beim Europarat, dass man sagt, eben ein Staat, der die Regeln ganz grundlegend missachtet, kann nicht mit am Tisch sitzen, um über die Regeln Entscheidungen zu treffen. Es könnte Russland durchaus empfindlich wehtun, wenn es ausgeschlossen werden würde, dann könnte man sich vorstellen, dass Missionen eben in der Ukraine beispielsweise jetzt entsprechende Menschenrechtsverletzungen feststellen und Russland damit passiv ist. Es kann dann nicht mehr aktiv mit Veto etc. derartige Untersuchungen verhindern.
Also es wäre schon noch wieder ein entscheidender Schritt eigentlich.
Das ist dann die universelle Ebene. Wir hatten ja jetzt mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dem Europarat von der europäischen Ebene gesprochen. Mhm. Und der Menschenrechtsrat in Genf, das wäre die universelle Ebene.
Mhm. Und zum Abschluss dieses Themenkomplex würde ich gern gleich noch mit Ihnen über etwas anderes sprechen, was Sie auch in Ihrem Buch ausführen. Aber würden Sie so weit gehen zu sagen, die Menschenrechte sind ein Wertekanon, der insbesondere in der westlichen Welt verankert ist, oder geht das zu weit?
Also die Tradition kommt aus dem Westen. Wir hatten diese Dokumente Magna Carta und Bill of Rights und französische Menschenrechtserklärung angesprochen. Es kommt aus dem Westen. Es wurde dann 1948 mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Eleanor Roosevelt wurde es als Welterbe quasi dargestellt. Sie hatte damals Denker auch aus China, aus Indien, aus Libanon mit einbezogen, arabische Welt, um da nachzuweisen, was es jeweils für in den entsprechenden Philosophien, im Konfuzianismus etc., bei Mahatma Gandhi, was es da für Ansätze gibt, die auch unter diese Klammer Menschenrechte passen und hat dann gesagt, das ist etwas Universelles, was wir alle akzeptieren, was uns allen gemeinsam ist. Das Problem ist nur, dass man sehr einfach gewisse Oberbegriffe festlegen kann, wie Religionsfreiheit oder Freiheit vor willkürlicher Verhaftung. Schwierig wird es dann, wenn man an die einzelnen Themen geht und dann im Einzelfall eben überlegt, was bedeutet jetzt Religionsfreiheit, und dann streitet man sich drüber, ob eine Lehrerin ein Kopftuch tragen kann, und da ist es dann schon nicht mehr universell, sondern da sieht man dann sehr unterschiedliche Ansätze in unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Kulturen.
Ich finde das wunderbar an Ihrem wirklich sehr kenntnisreich geschriebenen Buch, und das muss ich nochmal sagen, dass man vielleicht nicht abends im Bett, aber schon auf dem Sofa sitzend gut lesen kann. Es ist sehr, sehr verständlich geschrieben, und ich finde, man bekommt eigentlich wunderbar politische Ereignisse, die wir alle jeden Tag verfolgen, nochmal so eingeordnet, wie sie zu bewerten sind. Also deshalb ein wirklich großes Lob an Ihr Buch und eine große Empfehlung an die Zuhörer, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Und Sie zeigen nämlich genau das auf, was Sie gerade gesagt haben, dass in den verschiedenen Teilen der Welt dieser Begriff, was sind Menschenrechte, wo fängt die Freiheit des Einzelnen an, was ist Religionsfreiheit, unterschiedlich definiert wird, und dass es auch historisch so war, dass eine Entscheidung zum Thema Religionsfreiheit oder was auch immer 1950 auch in Deutschland anders bewertet wurde, als sie 2020 gewertet wird. Und Sie schreiben eben, dass es nicht nur bei diesem Staatsgerichtshof, aber auch, wir sprechen ja in Deutschland ja viel vom Bundesverfassungsgericht, die deren Entscheidungen treffen, wo es um die Freiheit der Menschen geht, die dafür zuständig sind, dass man nicht nur die ganz großen Fragen, werden Menschen wirklich unterdrückt, misshandelt, sondern es geht um ganz viele Fragen, die das Leben in der Gesellschaft betreffen, wie eben Sexualität, Geschlecht. Sie haben da ganz viele Beispiele aufgeführt und haben auch gesagt, dass der Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mittlerweile im Jahr 60.000 Verfahren hat und eben Antworten zu allen Fragen des Lebens stellt. Das finde ich auch einen wunderbaren Gedanken einfach, dass es diesen Wandel gibt. Das war mir nicht so bewusst, bevor ich Ihr Buch gelesen habe, aber eben auch, wie sehr das in das Alltagsleben eindringt. Und da würde ich gerne noch mal mit Ihnen drüber sprechen. Sie haben ein Kapitel überschrieben, Anfang und Ende des Lebens. Vielleicht könnten Sie noch mal sagen, was sind das für Beispiele, wo die Menschenrechte oder die Freiheit des Einzelnen betroffen ist beim Anfang und Ende des Lebens?
Ja, Sie hatten ja jetzt schon ausgeführt, dass die Menschenrechte zu einem Kompass in der Gesellschaft geworden sind. Und gerade bei uns durch die starke Stellung des Bundesverfassungsgerichts, dass man bei jedem neuen Gesetz im Prinzip auch überlegt, ist das dann mit den Menschenrechten vereinbar? Und die Menschenrechte fangen im Prinzip nicht mit der Geburt an und hören nicht mit dem Tod des Menschen auf, sondern die Fragen, insbesondere die ethisch-biologischen Fragen, fangen schon vor der Geburt des Menschen an, wenn man zum Beispiel an die Präimplantationsdiagnostik denkt. Und sie hören nach dem Ende des Lebens auf oder betreffen auch das Ende des Lebens, wenn man zum Beispiel die jetzt ja auch intensiv diskutierten Fragen der Sterbehilfe bedenkt oder ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben, ein Recht, das das Bundesverfassungsgericht gerade entwickelt hat, dann sieht man, dass eben auch diese Grenzfragen aus der menschenrechtlichen Perspektive diskutiert werden.
Lassen Sie uns vielleicht gerade über dieses Thema Sterbehilfe noch einmal stärker sprechen. Da gibt es, führen Sie in Ihrem Buch auf, zwei maßgebliche Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht, eines und eins vom Europäischen Gerichtshof, und verrückterweise widersprechen die sich. Wie kann so etwas sein?
Das kann also oft sein, dass bestimmte Fragen eben unterschiedlich behandelt und beantwortet werden. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte war es der Fall Pretty, eine Engländerin, die bis zum Kopf gelähmt war und deshalb nicht selbst ein entsprechendes Gift zu sich nehmen konnte. Sie brauchte Hilfe, und in England stand jede Hilfeleistung für Selbstmord auch in dieser Situation, in dieser Konstellation, unter einer sehr hohen Strafandrohung. Deshalb wollte ihr Mann ihr dieses Mittel nicht geben, und sie hat nun geklagt und wollte geltend machen, dass sie ein Recht hat, darüber zu bestimmen, dass ein anderer hier ihr das entsprechende tödliche Mittel gibt, ohne dafür strafrechtlich belangt zu werden. Der Europäische Gerichtshof hat damals entschieden, es gibt ein Recht auf Leben, aber es gibt nicht die Negation des Lebens in dem Sinn, dass es ein Recht auf Sterben gäbe, hat das sehr intensiv diskutiert als Teil dessen, was wir in Deutschland jetzt allgemeines Persönlichkeitsrecht nennen würden. In der Konvention ist es das Recht auf Schutz der Privatsphäre. Und hat gesagt, ja, natürlich ist es Teil der Privatsphäre zu entscheiden, über den Zeitpunkt zu entscheiden, wann man nicht mehr leben will, hat aber im Ergebnis gesagt, die englische Regelung, die also dieses Verbot aussprach, schützt die Schwachen und diejenigen, die eben nicht autonom bestimmen können, die vielleicht beeinflusst würden, die vielleicht gedrängt würden, eine solche Entscheidung zu treffen. Und dieses absolute Verbot ist menschenrechtlich akzeptabel. Das Bundesverfassungsgericht hat das ganz anders entschieden. Der Grund ist, dass eigentlich ein philosophischer, ein anderes Autonomiekonzept. Das Bundesverfassungsgericht geht insofern tatsächlich von einem völlig autonom selbstbestimmten Menschen aus und sagt, das ist doch das Entscheidende, dass man über das Ende des Lebens hier auch mitentscheiden kann und vollzieht hier auch eine Kehrtwende. Also wir hatten das ja auch gerade aufgrund der Geschichte, der nationalsozialistischen Geschichte, bei uns ganz anders gesehen und jede Art von Sterbehilfe insofern abgelehnt. Und da hat das Bundesverfassungsgericht wirklich eine Kehrtwende vollzogen und da stehen eben nun im Moment unterschiedliche Konzeptionen nebeneinander. Auf der einen Seite wird der Schutzaspekt und die Verantwortung des Staates, die Schwachen, die potenziell dann in den Tod gedrängt werden, auch mit sehr eingreifenden rechtlichen Regelungen zu schützen. Und auf der anderen Seite dieses sehr stark die Autonomie und die freie Willensentscheidung des Menschen betonende Konzept einander gegenüber.
Und wie geht das jetzt weiter?
Ja, also das eine ist die deutsche Ebene und Sie sehen ja, dass jetzt man sich bemüht, hier das in Gesetze zu fassen, dieses neue Verständnis. Wir sehen auch, dass die Kirchen hier sehr kritisch dazu Stellung nehmen. Da werden wir sehen, welche Art von Regelung dann im Ergebnis gefunden wird. Es ging ja eigentlich um die verfassungswidrige Erklärung der gewerbsmäßigen Sterbehilfe, also derjenigen, die das sozusagen zum Gelderwerb tun. Der Straßburger Gerichtshof macht ja keine Politik, sondern der entscheidet nur Fälle, die an ihn herangetragen werden. Und es gibt schon quasi Gegenfälle zu dem, was jetzt das Verfassungsgericht entschieden hat. Nämlich beispielsweise, es gibt ja in Belgien schon immer und in den Niederlanden, die waren ja schon immer sehr offen mit Sterbehilfe. Und da ist, soweit ich informiert bin, auch ein Fall anhängig, wo Angehörige vortragen, die Mutter sei von der entsprechenden Institution quasi in den Selbstmord getrieben worden und der Staat habe sie davor nicht genug beschützt. Und wenn so eine Entscheidung jetzt vor dem Gerichtshof entschieden wird, dann wird er eben auch diese Entwicklungen, in Deutschland, im Übrigen in Österreich hat sich die gleiche Entwicklung ergeben, die wird er in den Blick nehmen und wird dann quasi wieder eine neue Antwort geben, ob sich hier eine etwas weiterentwickelt hat zu der damaligen Entscheidung von Pretty. Oder ob er sagt, das ist eine Entscheidung, was der Gerichtshof auch machen kann, die im Ermessen letztlich der Staaten liegt, wo es eben einfach keine europäischen Standards gibt und wo deshalb verschiedene Lösungen möglich sind.
Aber es wäre nicht möglich, diesen deutschen Fall, der vom Bundesverfassungsgericht behandelt wurde, den jetzt nochmal vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen? Oder ist das nicht möglich?
Das geht deshalb nicht, weil ja die Beschwerdeführer vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen haben. Wenn ich einen Fall gewinne, kann ich nicht nochmal mich bei einem anderen Gericht beschweren. Wenn sie in Karlsruhe verloren hätten, wenn das Verfassungsgericht gesagt hätte, dass dieses Verbot der gewerbsmäßigen Sterbehilfe verfassungskonform ist, dann hätten sie nach Straßburg gehen können und hätten sagen können, aber das widerspricht gegen europäische Standards. Aber wie gesagt, wenn man einen Fall gewinnt, kann man nicht noch zu einem anderen Gericht gehen.
Ja, herzlichen Dank für die Aufklärung. Ich bleibe nochmal dabei, dass ich glaube, es wirklich spannend ist für alle, die nicht jeden Tag sich mit diesem Thema beschäftigen, wie stark man merkt, dass es ein Ringen von Gerichten gibt, dass sich diese Entscheidungen auch eben je nach Land, Staat anders ausfallen können. Eben einfach, Sie schreiben, es wird ganz viel bewusst oder unbewusst über kulturelle, religiöse und philosophische Denkmuster bestimmt, bei dieser Auslegung auch eben der Menschenrechte und der Freiheiten des Menschen. Und das finde ich einfach wirklich, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass das auch Prozesse sind einfach. Insgesamt sagen Sie, es schreitet eigentlich die Justiz voran und entscheidet und die Politik folgt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das richtig so, dass das so ist? Müsste nicht die Politik voranschreiten?
Ja, also diese Entwicklung wird sehr intensiv mit Blick auf die Gewaltenteilung diskutiert. Jetzt gerade mit unserem Beispiel von der Sterbehilfe, das kam ja nun nicht von der Politik, sondern die Politik hat ja dieses Gesetz gemacht, relativ kurz vorher. Und es war sogar damals ein Gesetz, wo man die Parlamentarier alle hatte frei entscheiden lassen, also ohne Parteibindung. Und es war auch sehr, sehr intensiv diskutiert worden. Und nun kommt ein Gericht mit 8 Richtern und dreht das nochmal in eine vollkommen neue Richtung. Das bewirkt natürlich eine intensive Diskussion darüber, wer in dem Staat eigentlich die Entscheidungen trifft, wer das letzte Wort hat. Das ist im Prinzip eine richtige Diskussion. Ich glaube, man muss sich da auch darüber unterhalten, wie intensiv nun die einen oder die anderen entscheiden können. Es ist der Ball ja jetzt wieder bei der Politik zurück, in dem Beispiel der Sterbehilfe. Ein Gericht kann auch nie die Initiative ergreifen, sondern es kann nur reaktiv sein, also nur darauf reagieren, dass eben bestimmte Beschwerden kommen. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass wir eine sehr starke Machtverlagerung insofern auf diese Grundrechtsgerichte haben, auch den, nicht nur den Straßburger, auch den Luxemburger Gerichtshof. Und wir sehen auch mittlerweile in vielen Ländern intensive Gegenbewegungen, beispielsweise auch in Frankreich, dass man sagt, die Gerichte sollten nicht so weitreichend entscheiden dürfen. Und das ist auch wieder diese Dynamik. Es ist ein Erfolgsmodell. Man hat eben diese Gerichtsentscheidung und diese Menschenrechtsfortentwicklung als sehr positiv angenommen. Aber an einem bestimmten Punkt fängt man dann auch an zu fragen, ob es nicht auch zu weit gehen könnte. Und wer wacht über den Wächter, das ist dann auch wieder eben die Rückentwicklung, dass man sagt, es kann auch nicht alles von einem Gericht letztlich bestimmt werden. Es muss auch wieder Entscheidungsmacht in die Hände der Politik zurückgegeben werden. Aber alle diese Fragen sind nicht schwarz-weiß. Es ist nicht wie eine mathematische Gleichung, wo ich dann zu einem genauen Ergebnis komme, sondern man muss jetzt eben bei all diesen Themen darum ringen, Ergebnisse zu finden, die letztlich diesen Grundstandards, die in diesen ja alten Texten festgelegt sind, die sichern.
Ja, wunderbar. Ich könnte mit Ihnen noch weiter viele Themen diskutieren. Sie haben welche hier auch in Ihrem Buch genannt. Wir hatten schon erwähnt, Sexualität, Geschlecht, aber auch das Recht vor Verfolgung durch Asyl geschützt zu werden. Der Schutz vor Auslieferung, haben wir aktuelle Fälle, WikiLeaks-Herausgeber Julian Assange oder den amerikanischen Whistleblower Edward Snowden, Themen, die ja einfach immer aktuell sind. Sie haben auch noch das Stichwort genannt in Ihrem Buch digitale Parallelwelten, also diese ganze neue Welt, die auf uns zukommt durch die Computerwelt, durch die sozialen Netzwerke. Und auch da, wie kann sich der Einzelne vor staatlichen Überwachung schützen, aber auch, welches Recht hat man auf informationelle Selbstbestimmung? Das ist ja wohl eine Entscheidung schon von 1983, aber ich glaube, es gäbe ganz viele Themen, die wir noch diskutieren könnten. Wäre eines, was Sie noch sagen, das möchten Sie unbedingt noch mit mir ansprechen?
Also vielleicht nur eben diese kulturellen Fragen, diese religiösen Fragen, die haben wir ja auch etwas mit behandelt, aber auch dabei sieht man eben, dass die Menschenrechte sehr unterschiedlich verstanden werden können. Vielleicht noch als ein Beispiel bei der Religionsfreiheit. Bei uns wird die umfassend verstanden, während in muslimischen Ländern ist die Religionsfreiheit bedeutet nicht oder umfasst nicht das Recht, die Religion zu wechseln. Also wenn man Muslim ist, eine andere Religion anzunehmen. Und das war zum Beispiel dann auch der Grund, warum die arabischen Länder 1948 nicht der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zugestimmt haben, sondern sich enthalten haben, weil dieser Punkt ihnen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu weit ging. Was ich damit sagen will, ist, dass eben man auch respektieren muss, dass es hier unterschiedliche kulturelle Verständnisse gibt und dass man mit den Menschenrechten sehr kultursensibel auch umgehen muss, um damit wirklich einen gesellschaftlichen Ausgleich zu schaffen und nicht die gesellschaftliche Konfrontation zu vergrößern.
Ja, herzlichen Dank für den Gedanken nochmal. Ja, insgesamt, Frau Professor Dr. Nussberger, herzlichen Dank für dieses Gespräch und nochmal der Hinweis auf das sehr lesenswerte Buch im kleinen Format auf gerade einmal 120 Seiten erschienene Buch Angelika Nussberger, Die Menschenrechte. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.
Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.